Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ja, manchmal überschlagen sich ja die Ereignisse. Als ich den Aufnahmetermin mit der aktuellen Interviewpartnerin ausgemacht habe, wusste ich noch nicht, was ein paar Wochen später sein wird. Ja, und mittlerweile ist es so, Claudia Dusser-Zieger ist die neue Präsidentin des ISTQB, des International Software Testing and Qualification Board. Also eine deutschsprachige Vertreterin hier für die nächsten 3 Jahre an der Spitze dieser Vereinigung, die sich seit Jahren darum kümmert, das Berufsbild des Testers nach vorne zu bringen, mit Standardisierungen und Zertifizierungen hier einen Qualitätslevel einzuziehen, mit dem Certified Tester Foundation Level eine fundierte Testerschulung geschaffen hat, mit Hunderttausenden an Zertifikaten weltweit. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier ganz frisch in ihrem Amt und ganz frisch in diesem Podcast ist und wir sprechen über das Thema ISTQB, über den Certified Tester Lehrplan und natürlich auch das, was sie in den nächsten 3 Jahren davor hat. Viel Spaß beim Hören. Hallo Claudia, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Richie, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, weil es ist ja auch eine ganz besondere Folge, weil es ist ja jetzt heute quasi fast brandaktuell, dass du die neue Präsidentin des ISTQB bist, des International Software Testing and Qualification Board. Also herzlichen Glückwunsch auch hier im Namen des Podcasts.
Vielen lieben Dank. Ja, ich bin auch noch ganz aufgeregt, muss ich sagen. Die Einspruchsperiode ist durch. Es ist seit dem 5.5. jetzt öffentlich und auch schon in diversen Streams oder Newsmeldungen erschienen. Und ich muss auch sagen, ich habe schon viel positives Feedback bekommen. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass ich gewählt wurde. Ich freue mich, dass ich mit einer solchen überwiegenden Mehrheit gewählt wurde. Und ich freue mich auch auf die nächsten 3 Jahre.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr aufregend, ne? Und eine spannende Zeit. Und es ist natürlich auch ganz toll, dass wir jetzt aus dem deutschsprachigen Raum auch dann so prominent vertreten sind im ISTQB. Eine Frage, viele kennen ja, und die Hörer kennen wahrscheinlich so ein ISTQB, Certified Tester, schon mal gehört, Foundation Level, aber so was da wirklich dahinter steht, das ist, glaube ich, nicht jedem klar. Kannst du es da mal so ein bisschen mit reinholen? Was ist denn eigentlich das ISTQB? Ja.
Also ich glaube, ISTQB ist bekannt für den Foundation Level, ISTQB CTFL. Dahinter steckt aber tatsächlich eine weltweite Organisation mit mehreren oder eigentlich nur bestehend aus nationalen Member Boards. Die ganze Idee vom ISTQB ist vor 21 Jahren mittlerweile geboren worden auf einer Testkonferenz, dass man gesagt hat, man muss sich zusammenfinden und zusammentun und schauen, dass man eine Beschreibung hat, ein Berufsprofil, was ein Tester tatsächlich können soll. Wenn wir mal zurückgehen, und ich habe schon im letzten Jahrtausend studiert, ja, da gab es Test noch lange nicht, da gab es natürlich Informatik und es gab natürlich auch Programmierkurse dabei, aber Testen oder Software Engineering fing gerade so an, aber Testen gar nicht und man hat sich zusammengetan und hat gesagt, wir brauchen da was und zu dem Zeitpunkt waren schon 7 Länder mit dabei, die gesagt haben, mit ihren Experten, die gesagt haben, ja, wir machen das und aus diesen Vertretern, aus den einzelnen Ländern sind dann Memberboards geworden, lokale Memberboards, die sich in einer Dachorganisation, dem Internationalen Software Testing Qualifications Board, zusammenfinden. Und das ist die Gruppe, die die Lehrpläne entwickelt. Nicht nur den CTFL, sondern auch viele andere mehr. Aber das ist im Grunde genommen die Kerngruppe. Und was aus meiner Sicht noch super wichtig ist zu erwähnen, es ist ehrenamtlich. Es wird da bis auf ein Backoffice, bis auf ein Sekretärin, wird da auch keiner bezahlt. Das heißt, jeder steckt da seine Arbeitszeit rein, sein Herzblut rein, sein Engagement rein für eine ehrenamtliche Geschichte, um den Berufsstand, um die Qualifikation, um die Weiterbildung von Testern zu befördern.
Ja, das ist ja sehr spannend. Das ist ja schon ganz lange quasi dann auch wirklich auf der Welt sozusagen das ISTQB und noch aus einer Zeit, wo Software-Testing, so mal überspitzt formuliert, die Tester, die saßen im Keller unten und haben nur die schlechtesten Rechner bekommen. Ne? Und so, die Entwickler, die nicht performt haben, die wurden dann zu Testern gemacht. Ne? Also eine ganz andere Ära, als das heute auch ist.
Ja, Gott sei Dank. So habe ich auch angefangen. Ich hatte auch mein erstes Büro beim Kunden im Keller und das war für mich auch die gruseligste Erfahrung, weil da ist tatsächlich dann mal eine Nacktschnecke auch über den Boden gekrabbelt, wo ich mir dachte, oh Gott, wo bist du hier gelandet? Aber das hat sich Gott sei Dank sehr, sehr verändert. Und ich denke, der ISDQB, insbesondere der Lehrplan mit diesen Vorgaben, was man an Know-how haben soll, der ja nicht nur technische Aspekte hat, der auch Prozessaspekte hat, der psychologische Aspekte hat, der so Berührungspunkte hat ins Fehlermanagement, ins Konfigurationsmanagement. Ich glaube, das hat sehr geholfen, dass man einfach den Blick schärft, was ein guter Tester können soll.
Hm. Ja, also das auf jeden Fall, das kriege ich auch im Alltag immer wieder mit. Jetzt hast du gesagt, das war so die Gruppe der sieben, die Gefährten, die sich auf den Weg gemacht haben. Kannst du, welche Länder waren
das? Ja, also ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle zusammen. Ich komme immer meistens auf 5 bis 6. Also England war mit dabei, also UK war mit dabei, Holland war mit dabei, Deutschland war mit dabei, Österreich nach meinem Kenntnisstand auch, die Schweiz auch. Und dann waren noch aus dem skandinavischen Bereich, jetzt, das weiß ich jetzt nicht, ob das die Schweden waren oder die Finnen. Okay, jetzt hört's auf, dann weiß ich es nicht. Aber es gab tatsächlich so eine europäische Truppe, die haben sich auch auf der Eurostar das erste Mal zusammengesetzt und diesen ganzen Punkt, diese ganze Idee diskutiert. Aber ja, also wie gesagt, also Holland war unser Dachboard, also genau, die Dachreinigung war mit dabei und dann England und noch, ich sag mal, Schweden. Ich hoffe, es stimmt. Ja. Oder Finnland.
Wir werden das vielleicht noch in den Shownotes dann reinschreiben, damit wir da auch ehrwürdig das natürlich wertschätzen. Wie viele sind es heute?
Was ist das? Ja, also wir sind sehr, sehr, sehr gewachsen. Wir sind mittlerweile 68 Memberboards, 68 nationale Memberboards. Fast weltumspannend. Also es gibt schon noch ein paar Fleckchen Erde, die wir nicht mit abdecken, aber das ist dann so die Wüstenregion von Nordafrika und so, also Sahara-Zone. Im Grunde genommen sind wir schon sehr, sehr, sehr gut vertreten. Manchmal nur für ein Land zuständig, wie jetzt in Österreich oder in Deutschland, manchmal auch für eine Region zuständig, wie das südosteuropäische Board, das mehrere Länder abdeckt, oder das südamerikanische Board, das mehrere Länder in Südamerika abdeckt. Aber im Grunde genommen hat sich das sehr verbreitet. Ich denke, es war tatsächlich ein Bedarf da. Also wenn wir jetzt mal zurückdenken an unsere Anfänge, Testen gab es nicht. Was muss ein Tester können, dass es die Entwickler sind, die zu schlecht sind zum Entwickeln? Ja, das kenne ich auch noch. Also das war ein Bedarf da und es hat gezündet. Also die Notwendigkeit, dass man Leute auch ausbilden kann, wenn man jetzt sagt, man braucht Test, dass man auch weiß, wo man sie hinschicken kann. Und auch die Idee, dass das ein weltumspannendes Konzept ist, dass man auch weiß, wenn ich einen Certified Tester in Österreich mache, gilt der genauso viel wie ein Certified Tester in Deutschland, weil das ist das gleiche drunter liegende Konzept. Ich glaube, das war neben den Inhalten auch mit einer der brillanten Ideen, dass man sagt, es ist nichts Lokales, sondern wir versuchen es gleich größer zu denken und machen es als internationales Schema. Dass das so zündet, dass wir jetzt 68 Boards haben, dass wir haben die Zahlen gerade auf der letzten General Assembly in Polen uns angeschaut, wir haben weit über 1 Million Prüfungen und an die 800.000 Zertifikate, das ist fantastisch.
Ja,
das ist, wenn man sich andere Schema anschaut, ob das jetzt ITIL ist oder ob das IRAP ist oder ISAQB, wir brauchen uns null verstecken. Wir haben da eine wunderbare Erfolgsgeschichte und es ist auch noch nicht durch. Es ist auch noch nicht, ich denke, wir haben auch noch eine gute und eine brillante Zukunft vor uns.
Ja, jetzt du hast gerade gesagt, also der Foundation Level, das ist ja quasi so mit die Basis, der Einstieg ja auch für die meisten, und ich nehme auch das mit den meisten Zertifikaten weltweit, das einfach auch der Einstieg. Man findet sie auch immer wieder in Stellenbeschreibungen jetzt, es hat ja auch seinen Weg einfach in die Wirtschaft gefunden. Es ist Anforderung auch an Tester, wenn die irgendwo einen Job angehen wollen, dass die auch diese Zertifizierung haben oder dann in den Unternehmen auch ausgebildet werden. Und jetzt steht ja mit dem da quasi ein zweites Highlight mit deiner Präsidentschaft jetzt gerade auch noch der neue Foundation Level im Raum, der jetzt quasi auch veröffentlicht wurde, also eine neue Version 4.0 des Lehrplans. Was sind denn da so die Highlights? Was macht denn den jetzt so besonders?
Ja, also was wir im 4.0er versucht haben, ist, dass wir den Foundation Level mehr an die gelebte Industriepraxis ranzuführen. Man muss ein bisschen zurückdenken, der Foundation Level ist ja 2001 entstanden, in seiner Urform. Und dann sicherlich schon überarbeitet worden, die letzte Version vor der 4.0, die 3.1 ist von 2018, also auch schon dann 4-5 Jahre. Und das waren von der Grundidee die Dinge, die, wie das kleine 1x1, die nach wie vor wichtig sind, aber noch stark orientiert auf ein V-Modell, noch nicht so sehr in der agilen Welt angekommen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen für die 4.0, dass wir diese gelebte Praxis, denn viele, viele, viele Unternehmen haben schon ihre Version von agiler Entwicklung, wie die auch immer aussieht, haben sie schon. Und wir wollten Ideen aus der agilen Entwicklung oder aus dem agilen Tester auch, Prinzipien dort, Vorgehensweisen, wollten wir in unser Kernprodukt mit reinmergen. Das heißt, der neue CTFA 4.0 hat sehr viel mehr einen agilen Anteil, um näher an den tatsächlichen Testern, näher an den Team-Members, die dann testen, oder an den Entwicklern, die dann testen, dran zu sein. Also das ist für mich der große Durchbruch, dass man sich da aus dieser sequentiellen, wo man herkommt, dass man sich da so ein bisschen einfach auch weiterentwickelt. Die Dinge, die alten Dinge sind, wie soll ich sagen, die alten Methoden sind nach wie vor valid und gültig, aber man setzt das jetzt in einen neuen Kontext. Und ich glaube, das ist für gerade neue Berufsanfänger oder neue Tester in der Industrie ist das wichtig, wenn sie sehen, dass um sie herum agil entwickelt wird, ob das jetzt Scrum ist oder Kanban oder was auch immer, dass sie sich da einfach besser reinfinden. Und da mussten wir uns ein bisschen befreien und den Horizont zumindest so weit erweitern, dass wir Dinge mit reinnehmen. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen.
Ja, also da kann man nur die Daumen drücken, dass das jetzt auch auf dem Markt auch so akzeptiert wird und angenommen wird, ne? Aber davon gehe ich nochmal aus. Ich meine, der ISTQB Foundation Level hat jetzt einfach auch schon viele Schleifen gedreht, ne? Und ist immer wieder verbessert und angepasst worden. Und einmal so eine Praxisausrichtung, das ist natürlich auch total wertvoll.
Ja, ich denke schon. Also er ist nach wie vor das zentrale Element und sehr viele leider kennen auch nur den Foundation Level. Aber ich denke, der neue Foundation Level gibt uns dann nochmal so einen Push in die Industrie rein. Insbesondere in die Firmen, die sagen, sie arbeiten hauptsächlich agil. Und ja, du sagst es, es ist brandneu, weil auch der wurde auf der General Assembly in Polen freigegeben und ist gestern oder vorgestern veröffentlicht worden. Also auch ganz heiß, brandneu.
Ja, das ist ja hier, wir sind hier am Puls der Zeit mit diesem Podcast.
Absolut, das
ist ja,
ist ja toll. Also es kann nicht jeder von der Webseite jetzt die Sachen runterholen und es gibt auch Webinare dazu, die Unterschiede erklären. Das können wir vielleicht auch in die Shownotes tun, die Videos, die es dazu gibt.
Genau.
Doch, es ist wirklich total. Noch pulsiger können wir gar nicht sein.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, es ist ja nicht der einzige, ne? Aber viele kennen nur den Foundation Level. Was gibt es denn noch so an Zertifikaten, an Ausbildungen?
Ja, also der Foundation Level ist quasi die Wurzel, unser Kernprodukt. Und dann haben wir darauf aufbauend mehrere Ströme oder mehrere Säulen, sag ich mal. Zum einen haben wir aus der klassischen Welt noch kommend den Testmanager, wo es wirklich um Testmanagementaufgaben geht, um Abschätzung, um Projektplanung, um Testprozessverbesserung, also klassisches Testmanagement, der übrigens auch gerade überarbeitet wird, um eben diese agile Welt zu heben. Dann noch den Testanalyst, wo es sehr viel mehr noch um Testentwurfsmethoden geht, also da wird noch sehr viel detaillierter auf unterschiedliche Whitebox- und Blackbox-Verfahren eingegeben und dann den Technical Test Analyst, das ist so ein Überblick über alle anderen nicht funktionalen Testbereiche, also Performance-Test und Security-Test und Usability, aber nur so überblicksmäßig. Und da oben drüber haben wir auch noch eine Expert-Schiene. Ich mache aber, weil ich gerade über Performance und über Security geredet habe, tatsächlich mit einer zweiten Säule weiter. Und das sind die Spezialisten. Und bei den Spezialisten haben wir uns gesagt, es gibt viele Themen, die vielleicht nicht die breite Masse betreffen, wie jetzt den Foundation Level, der für mich tatsächlich das kleine 1x1 ist, sondern es gibt tatsächlich Nischen. Jemand interessiert sich für Security und möchte sich nur um das Thema Security-Testing kümmern oder um das Thema Performance oder um das Thema Usability. Oder wenn wir jetzt sagen, man guckt in die Technologierichtung, vielleicht AI-Testing oder Mobile-App-Testing. Oder wenn wir sagen, wir gucken in eine bestimmte Domäne, dann vielleicht Automotive-Testing. Das heißt, wir haben noch eine Säule, wo wir tatsächlich Lehrpläne haben, die einen bestimmten Fokus haben, einen ganz klaren, abgegrenzten Fokus. Also definitiv nicht die gleiche Bandbreite wie jetzt der Foundation Level. Aber für Nische hört sich jetzt auch zu klein an, aber für bestimmte Themen, wenn man sich da reindrehen will, sich da reinfuchsen will, sind diese Lehrpläne perfekt. Mhm. Und dann haben wir noch eine dritte Schiene, das ist, oder eine dritte Säule, das ist die Agile-Säule. Da arbeiten wir auch gerade an neuen Lehrplänen. Der Agile Test Leadership at Scale, da geht es um agiles Testen in skalierten agilen Projekten, also in einem Kontext, wo man mehrere Release Trains hat, die koordiniert werden müssen. Hm. Auch ein sehr spannendes Thema. Da haben wir auch schon einen eintägigen Kurs draußen, der wird gerade noch erweitert auf einen zweitägigen Kurs. Also wir haben tatsächlich auf der Basis vom Foundation Level, und das ist nach wie vor der Kern, also da wird sich auch nichts dran ändern, das ist das kleine Einmaleins, kann man halt dann Algebra machen oder Geometrie oder was man auch immer Schönes machen will. Ja. Dann kann man sich quasi spezialisieren.
Ja, wobei der Mathematikvergleich vielleicht den einen oder anderen abschreckt. Also, wenn ich an meine Schulzeit denke.
Ja, aber ich sag mal, das kleine Einmaleins kennt, glaube ich, jeder. Und dann den Rest, das muss man dann tatsächlich schauen.
Ja, also beim Einmaleins war ich auch noch dabei. Jetzt, das ist ja eine ganze Menge an Lehrplänen, die da auch entstehen. Wie schafft denn das ISTQB das? Wie arbeitet man da an so einem Lehrplan? Wie entstehen die? Setzt sich da einer hin, schreibt das und sagt, ja, das ist es dann? Oder?
Ja, da gibt es mehrere Wege. Zum einen kann man sagen, einer oder eine Gruppe hat ein besonderes Interesse und möchte etwas erstellen. Und ich rede jetzt mal aus mit dem Beispiel, wo ich jetzt mitgearbeitet habe, zum Beispiel beim KI-Tester, also beim Certified Tester AI-Testing, da gab es mehrere Interessensgruppen sogar, eine Gruppe aus Europa, eine Gruppe aus dem indischen Raum, eine Gruppe aus dem asiatischen Raum, die gesagt haben, sie halten das für ein sehr wichtiges Thema und sie möchten dran arbeiten und hatten in dem konkreten Fall schon Lehrpläne erstellt. Und wir haben gesagt, in unserem Kontext, weltumspannend, 68 Board, macht gar keinen Sinn, dass 3-4 Boards hier schon mit, natürlich dürfen sie da mitarbeiten, aber 3 parallele Lehrpläne macht keinen Sinn. Also haben wir uns zusammengefunden und haben tatsächlich, wir sind jedes Lernziel durchgegangen und haben diskutiert, sehr engagiert, sehr kontrovers, sehr heftig diskutiert und haben uns aber dann auf einen Lehrplan geeinigt. Es sind wie schon gesagt, alles ehrenamtliche Aktivitäten. Das heißt, wir haben uns früh wöchentlich für 2 Stunden getroffen und die Sachen durchdiskutiert. Und wenn wir dann einen Stand hatten, wo wir alle zugestimmt haben, zum Beispiel bei den Lernzielen, dann haben wir die Aufgaben verteilt. Dann schreibt jeder dann seinen Teil. Dann wird es zusammengefügt. Dann gibt es bei uns gab es ein gruppeninternes Review, dass wir wenigstens so ein Peer-Review in der Gruppe haben. Und dann gibt es beim ISTQB tatsächlich einen definierten Prozess. Dann müssen die gesamten, das Dokument, und es ist ja nicht nur der Lehrplan, es gehört ja auch noch Vorgaben für die Prüfung mit dazu, eine Beispielprüfung mit dazu, eine Beschreibung mit dazu. Da muss dieser komplette Block dann in ein Alpha-Review, was nur innerhalb des ISTQBs ist, also quasi in der Organisation. Und wenn das bearbeitet wurde, da kriegt man Kommentare zurück, die müssen beantwortet werden. Man muss mit dem Autor der Kommentare reden. Und wenn das alles durch ist, geht man dann durch ein Better Review, dann macht man das Ganze in einem größeren Kreis. Dann kann man also auch Trainingsprovider mit dazu nehmen oder Exam-Provider mit dazu nehmen, die halt nicht im ISTQB sind, sondern außerhalb dieses geschlossenen Kreises sind. Mhm. Auch da kriegt man wieder Feedback und muss das bearbeiten, muss das Einarbeiten, muss Rede und Antwort stehen. Und dann geht die Entscheidung tatsächlich zum ISTQB, zum Abstimmungsgremium. Wir haben ein Gremium, das nennt sich, oder eine Veranstaltung, die nennt sich General Assembly. Und dort werden solche Entscheidungen vorgelegt. Das heißt, das Dokument oder dieses Release-Paket in der Qualität, wollen wir es freigeben oder nicht.
Ja, ja.
Und der Prozess ist mühsam, also es ist viel Arbeit, aber ich denke, das hilft dann, um auch die Qualität zu erreichen, die wir darstellen wollen.
Ja, also ich glaube auch, ich meine, das sind natürlich einige Schleifen, aber das ist natürlich auch total wichtig, wenn so ein Standard geschaffen wird, ne? Und auch, sagen wir, die ganzen kulturellen Unterschiede, die ganzen persönlichen Unterschiede und so, dass das dann auch alles dann da Einfluss findet und dann ein guter Lehrplan wird, den man dann auch international ausrollen kann, ne?
Ja, das genau so ist es. Ich habe jetzt mal nur die grobe Idee skizziert. Es sind dann noch Technical Edits mit dabei, um einfach die Qualität des Englisch auch sicherzustellen. Wir sind weltumspannend, aber nur ein kleiner Prozentsatz unserer Mitarbeiter oder unserer Kollegen ist tatsächlich Native English Speaker. Da kommen dann interessante Satzkonstellationen manchmal raus, um es mal so zu sagen. Also auch das ist dann noch zwischendrin eingefasst, weil man es einfach braucht. Aber nee, es ist ein langwieriger Prozess.
Ja.
Und das funktioniert aus meiner Sicht relativ gut.
Ja, ja. Ja, also ich meine, das hat ja jetzt ja auch 20 Jahre Erfahrung quasi dahinter, das da hinzubringen. Und wenn dann so eine englische Version da ist, wie kommt es dann dazu, dass es dann auch, es gibt ja auch vom Lehrplan auch deutsche Versionen jetzt bei uns zum Beispiel, in anderen Ländern wahrscheinlich auch.
Ja, also es ist so, dass die Englisch ist die Hauptsprache oder die Kernsprache vom ISDQB und jedes Memberboard hat das Recht, diesen englischen Lehrplan als auch die englische Musterprüfung zu lokalisieren. Das heißt, jeder, der möchte, kann es in seine Sprache lokalisieren. Es ist natürlich viel Aufwand, darum passiert es nicht allzu häufig, aber es passiert. Wir in DACH, also es ist ja nicht nur, das geht das deutsche Board, sondern auch mit dem österreichischen Board und dem Schweizer Board, arbeiten da ja sehr eng zusammen und erstellen in der Regel die deutschen Versionen. Ich weiß, das französische Board macht Übersetzung, ich weiß, dass Japan Übersetzung macht, Korea macht Übersetzung. Das heißt, es gibt viele Lokalisierungen, die werden aber von den Memberboards selber getrieben. Es gibt dann in Bezug auf die Übergangsperioden für diese Lokalisierung auch noch bestimmte Regelungen. Also die haben ein bisschen mehr Zeit, weil sie können ja erst quasi aufsetzen, wenn zumindest die Beta-Version von den Dokumenten da ist, damit sie nicht zu viel nacharbeiten müssen. Aber ja, die Idee ist wieder, die Lehrpläne, das Wissen so nah an die Kollegen, an die Mitarbeiter ranzubringen, dass sie wirklich von profitieren. Und es ist noch nicht so, dass alle in der IT tatsächlich nur Englisch sprechen. Wenn ich jetzt mal gerade an Deutschland denke und an seine Behörden denke und auch da wird viel Software entwickelt und getestet, da ist zum Beispiel Englisch noch eine große Hürde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Korea oder Japan genauso ist. Also
Ja, das ist natürlich auch ein toller Service, der hier dann auch gerade zum Beispiel im deutschsprachigen Raum geboten wird. Und ich meine, weiß es ja, ich bin ja auch zum Teil bei diesen Übersetzungen auch mit dabei. Das ist auch harte Arbeit.
Das ist es, absolut. Auch das ist wieder Arbeit. Ich glaube, was viele Leute nicht sehen, ist, dass tatsächlich der Großteil der Arbeit, ich würde mal sagen 98%, ist alles ehrenamtlich. Und darum dauert es manchmal auch ein bisschen. Und darum sind auch die Prozesse manchmal etwas zäh. Es ist nicht, weil irgendjemand böswillig die Sachen hinten runterfallen lässt, sondern es ist etwas, was halt zum normalen Alltagsjob dazukommt und man versucht, sich Zeitslots zu reservieren. Aber das funktioniert nicht immer. Und dann hängt es von dem, wir nennen die Taskforce-Leiter, die halt die Lehrpläne verantworten, dann hängt es ein bisschen vom Geschick, vom diplomatischen Geschick des Taskforce-Leiters ab, wie er die Leute zusammenkriegt oder nicht.
Ja, das ist, Ehrenamt ist immer so auch eine Sache. Das ist halt mit viel Leidenschaft und Engagement drin und das hat dadurch einfach auch eine längere Durchlaufzeit immer. Ne? Das muss man auch sehen.
Ganz genau.
Du hast jetzt kurz erwähnt, so Begriffe wie Trainingsprovider und Prüfungen und sowas. Wie funktioniert denn das? Also das ISDQB macht ja jetzt eigentlich nur den Lehrplan. So eine Beispielprüfung hast du gesagt und vielleicht ein paar Rahmendokumente dazu. Aber was passiert dann? Wie kommt das in den Markt hinein?
Ja, wir haben beim ISDQB aus meiner Sicht eine sehr schöne Gewaltentrennung. Das ISDQB selber erstellt nur die Lehrpläne. Wir tragen es auch ein bisschen in den Markt rein, weil wir eine Marketingabteilung haben und eine Webseite haben. Und die haben jetzt auch die Webinare gemacht und machen so kleine Videoclips, um das bekannt zu machen. Aber das ist eigentlich nur der eine Aspekt. Die zwei anderen Partner in unserem Ökosystem sind tatsächlich die Trainingsprovider, also die Firmen, die die Trainings anbieten, die den Inhalt aufnehmen und dann in Trainingsmaterial umsetzen. Wir erzeugen ja nur ein PDF, also wirklich ein Dokument. Das sind keine Unterlagen, daran kann man nicht schulen. Da kann sich jemand zu Hause hinsetzen und das alleine durcharbeiten, aber es ist kein Training. Das heißt, der zweite wichtige Partner sind die Trainingsprovider, die nehmen die starten von dem Lehrplan und erstellen dann Schulungsunterlagen, erstellen vor allen Dingen auch Übungen dazu und schulen dann die Teilnehmer. Diese Unterlagen müssen auch von den Memberboards akkreditiert werden. Hier ist wieder der Fokus auf der Qualität. Man möchte sicherstellen, dass alle Inhalte abgedeckt sind, dass es korrekt abgedeckt ist. Das heißt, da liegt die Aufgabe bei den Memberboards, dass sie ihre Trainingsprovider akkreditieren. Und die Trainingsprovider halten dann die Schulungen. Und der dritte Partner es sind dann die sogenannten Exam Provider, also Firmen, die die Prüfungen als Dienstleistung anbieten, die sich koordinieren, dass man entweder Räume hat, dass die Prüfer, die das abnehmen, zur Verfügung stehen. Oder jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, dass man die Möglichkeit hatte, das remote abzulegen, online, also das ganze Thema Remote Proctoring. Und die sind getrennt von den Anbietern. Also es ist wirklich einer, der den Inhalt erstellt, einer, der es vermittelt und einer, der die Prüfung abnimmt. Wir wollten nicht, dass man sagen kann, derjenige, der das Training macht, macht auch die Prüfung, weil dann bestehen alle, die in seinem Kurs sind. Also das wollten wir nicht. Das Zertifikat sollte eine gewisse Qualität haben. Und von daher finde ich, ist diese Idee, diese Gewaltentrennung zu haben, dass einer nur die Prüfung macht, der andere macht nur die Trainings und der dritte stellt die Inhalte, ist brillant. Ich denke, es trägt nach wie vor sehr zum
Renommee, zum Renommee, zur Reputation.
Renommee, doch, ne? Das hast du schon recht. Doch, zum Renommee vom Zertifikat bei. Es ist wertig. Es ist nichts, wo man sich nur online durchklickt und es schafft jeder. Man muss schon Arbeit reinstecken und die Trainer kennen die Prüfungsfragen nicht. Das heißt, man kann eigentlich auch nicht sagen, dass sie nur Leute auf die Prüfung nur darauf vorbereiten. Die Teilnehmer sollen ja auch tatsächlich was für ihr Projekt mitnehmen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Also wir haben tatsächlich diese drei Partner, die mitspielen und wo auch, je nachdem, wie das die nationalen Boards machen, wo auch ein reger Austausch stattfindet. Mhm. Also wir treffen uns zum Beispiel in Deutschland mit unseren Trainingsprovidern, mit den Exam-Providern so an die 4-5 Mal im Jahr. Jetzt mit Corona die meiste Zeit online, aber einmal im Jahr dann hoffentlich auch in Person, wo wir uns zu neuen Themen, zu Fragestellungen, wenn zum Beispiel aus dem Kreis der Industrie, also über die Trainingsprovider reinkommen würde, es wäre ein dringender Bedarf an Big Data Testing oder an Machine Learning Testing, was auch immer. Man tauscht sich aus und ich finde, das ist sehr wertvoll.
Und gibt es denn auch die Möglichkeit, das irgendwo in der schulischen Laufbahn zu verorten? Also das ist ja jetzt etwas, was ja, also Trainingsanbieter sind ja typischerweise ja eher so in der Wirtschaft Dings, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ja auch unsere Studenten oder Jugendlichen damit irgendwie bekommen, die Berufseinsteiger.
Ja.
Was gibt es denn da?
Ja, also auch da hängt es wieder von den nationalen Boards ab. Und Rich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das in Österreich macht. Ich erzähle mal wieder, wie wir es in Deutschland machen. Wir haben im deutschen Testing Board eine Gruppe, die sich mit den Hochschulkontakten beschäftigt. Wir schreiben regelmäßig die Professoren an oder wir treffen sie auf GI-TAF-Treffen oder auf diversen anderen Testkonferenzen und bieten ihnen das Material vom CTFL an. Das heißt, wir geben ihnen quasi die Unterlagen und sagen, sie können das verwenden oder nicht. Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland und woanders wahrscheinlich auch die sogenannte Freiheit der Lehrer haben. Das heißt, die können sich dann entscheiden, ob sie es nehmen wollen oder nicht. Aber wir haben mittlerweile mehr als 50 Hochschulen, wo wir einen Kontakt haben, der die Unterlagen schon mal entgegengenommen hat. Und ich weiß zumindest von 3 Leuten oder vielleicht sogar 4 im deutschen Board, die auch als Dozent an Universitäten tätig sind. Ich zum Beispiel auch, weil ich wohne noch in dem Ort, wo ich studiert habe und ich weiß, dass die nach wie vor keine Testvorlesung haben. Und mein Feedback ist jetzt von den Studenten, ich mache das jetzt mittlerweile 11 oder 12 Jahre, ist, dass sie gerade die Kombination von der Theorie mit den Einblicken aus Projekten, weil ich natürlich schon sage, und in der Praxis sieht man das so und so, und da ging es ganz schlecht, weil so und so, das schätzen die sehr.
Ja.
Also der Austausch, also A, finde ich es immer sehr erfrischend, mit jungen Leuten zu arbeiten, aber auch dieser Austausch, dass man so ein bisschen die Industriepraxis neben die Theorie legt, das funktioniert sehr, sehr gut. Also das geht auch und wir bieten es beim GTB auch an. Ich weiß zum Beispiel, dass das englische Board eine Initiative startet, die Inhalte in einen Lehrberuf reinzubringen. Also die sind in Diskussionen mit dem UK Apprenticeship Board, um das tatsächlich in diese Lehrlingsausbildung zu bringen. Das hatten wir auch schon mal diskutiert, aber das ist aufwendig. Da muss man mit staatlichen Behörden reden. Das ist nicht so trivial. Das ist nicht nur mal eben die Unterlagen hinschicken und fragen, ob sie das vielleicht verwenden wollen und auch über Test was referieren wollen.
Ja, ja. Ja, sehr spannend. Aber es ist ja toll, dass sich da auch so viel tut, dass man, dass da immer wieder die Bewegung da ist, das auch unterzubringen in Lehre und in der Hochschulausbildung.
Ja, wir haben ja auch, und das betrifft nicht nur das deutsche Board, ich weiß es auch vom amerikanischen Board, ich weiß es auch von anderen Boards, wir haben ja auch tatsächlich immer eine von den Personen jetzt eine Mischung aus Leuten aus der Industrie, aber auch Leute von Hochschulen. Das heißt, wir haben auch schon von Anfang an eigentlich Hochschulprofessoren mit dabei, die das mit unterstützen. Also ich kann die Patricia McQuaid aus Amerika mit auflisten, die auch dort Test unterrichtet. Und die ist, glaube ich, von Stunde 1 mit dabei gewesen oder vielleicht von Stunde 2. Ja. Also da gibt es durchaus auch schon über die Personen in den Boards Verbindungen, aber auch gezielt Angebote, um das in die Universitäten reinzubringen. Und das vielleicht noch ein Wort, das ISDQB selber hat auch eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Academia, also Akademie. Und da geht es genau darum, diese Kontakte zu den Hochschulen herzustellen und zu vertiefen, und zwar weltweit. Zum Beispiel der Kollege vom polnischen Board war jahrelang Professor und hat auch Test gemacht. Also ja, da sind Kontakte. Da sind Kontakte und es funktioniert. Und jetzt versuchen Sie das ein bisschen systematischer anzugehen und auch Best Practices weiterzugeben, dass man sich austauschen kann, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Aufgrund der Freiheit der Lehre habe ich auch zum Beispiel schon mal das Feedback gekriegt, was wir im CTFL lehren, ist zu einfach, das wäre ja zu praxisnah.
Ah ja, okay.
Ja, passiert auch. Passiert natürlich auch.
Ja, also kann man nur wünschen, dass es da auch noch gut weitergeht. Jetzt ist es so, du stehst jetzt so vor 3 Jahren Präsidentschaft im ISDQB. Was sind denn so nach, wenn du so diese 3 Jahre schaust, so die großen Herausforderungen oder Themen, oder was, die du bewegen möchtest oder lösen möchtest im ISDQB oder zumindest die nächsten Schritte zu machen?
Ja, das sind noch ein bisschen ungelegte Eier, aber ich sag mal, die 2, 3 Ideen oder die 2, 3 Punkte, die mir aktuell am Herzen liegen und wo ich denke, was wir vorantreiben müssen. Zum einen müssen wir beim Portfolio aktueller bleiben. Also solche Situationen, dass wir 10, 11, 12 Jahre den gleichen Lehrplan haben, geht aus meiner Sicht nicht, weil die Industrie sich weiterentwickelt. Wir brauchen da einen Mechanismus, vielleicht ähnlich wie bei der ISO, dass man sagt, nach 5 Jahren spätestens muss man sagen, passt noch, passt nicht oder muss überarbeitet werden. Also ich glaube, da müssen wir aktueller werden. Am Portfolio werden wir auch arbeiten. Inhaltlich entwickeln wir uns aus meiner Sicht sowieso weiter, aber auch an der Darstellung, weil es ist tatsächlich so, dass sehr viele Leute nur den CTFL kennen und die anderen Sachen nicht. Und wir haben durchaus auch Kollegen oder Teilnehmer, die kommen zum Beispiel als Requirements Engineer rein und möchten wissen, wie getestet wird. Oder sie sind Business Analyst und wollen mehr Know-how zum Thema Testen haben. Das heißt, wir versuchen jetzt auch über sogenannte Allianzen die Querverbindungen mit reinzukriegen, dass man sagen kann, hier RE, also Requirements Engineering, geh dahin und wenn du Test wissen willst, komm zu uns. Da sind wir haben schon Partnerschaften mit IRAP, wir sind gerade mit ISAQB am Reden, wir haben schon eine Partnerschaft mit TMMI, das heißt, da möchte ich auch die Verbindungen zu anderen Berufsschema, sag ich mal, noch stärken, weil ich denke, zusammen müssen wir das Thema angehen. Qualität entsteht nicht nur im Test. Ja, das muss auch schon vorne mit reinfließen und weiter hinten auch. Das ist so die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, die ich angehen möchte, ist, dass ich mehr von den neuen Memberboards, die von den jüngeren Memberboards aktivieren möchte. ISDQB ist letztes Jahr 20 geworden. Wir haben das ganz wunderbar gefeiert, als wir die General Assembly in Marokko hatten. Das war ganz wunderbar. Aber die Leute, die es vor 20 Jahren gegründet haben, waren so Mitte 30, Ende 30, 20 Jahre weiter. Wir brauchen neues Blut, wir brauchen neue Ideen, Leute, die auch die neue Technologie quasi schon von der Uni mitbringen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil viele von den neuen Boards noch so in Hab-Acht-Stellung sind vor den gesetzten Gurus und den großen Namen, die dann schon viele Bücher geschrieben haben, wo man sich kaum traut, mal sich überhaupt zu melden und irgendwas zu fragen. Also dieses Reinbringen von neuen, jungen Kollegen, die das mittragen, die Idee aufnehmen und auch in die nächsten 20 Jahre weitertragen, Das ist ein Punkt, der, denke ich, sehr wichtig ist. Da haben wir auch gerade einige Initiativen, die wir angestartet haben. Und ich hoffe, dass das gut funktioniert. Und Nummer drei, wenn ich noch eins darf, tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich eine Frau bin, auch noch das ein bisschen zu befördern. Da hatten wir ja letztes Jahr schon so eine schöne Initiative mit Women in Testing. Das möchte ich gerne noch weiter treiben. Vielleicht fokussieren wir uns da auf unterschiedliche Erdteile. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, das möchte ich auch noch voranbringen.
Ja, das heißt, drei tolle Punkte für deine Agenda für die nächsten drei Jahre. Und da hast du ja durchaus das eine oder andere zu tun damit.
Ja, also langweilig wird es nicht. Das auf gar keinen Fall. Und die Arbeit wird uns auch nicht ausgehen. Es ist immer genug zu tun.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, liebe Claudia, vielen lieben Dank für diese Einblicke ins ISTQB. Das ist mal sehr spannend, mal diesen Bogen auch einmal zusammengefasst zu bekommen, um mal zu sehen, was ist denn eigentlich so dahinter? Wer arbeitet da? Wie wird gearbeitet? Wie geht's da weiter und wohin? Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was da auch dahinter steckt, auch an Aufwand, an Energie, an Leidenschaft, die da mit reingeht. Ja. Das ist einmal toll, dass du hier das aufgemacht hast. Und ich finde es ganz toll, dass du da jetzt auch Präsidentin bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon das eine oder andere Jährchen. Ich finde das ganz toll, dass du da jetzt die Geschicke lenkst. Und ich wünsche dir für deine Präsidentschaft alles Gute, viel Energie, viel Spaß und Freude dabei. Und dass da auch keine Fehler im Lehrplan drinnen sind. Ne?
Mei, Fehler wird es immer geben. Ich hoffe, die Fehler werden so wenige sein wie möglich. Aber ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, hier das alles zu präsentieren. Ich habe den Eindruck, das ISTQB ist wie so ein Eisberg. Man sieht oben die Spitze mit dem CTFL und vielleicht noch einen oder anderen Kurs. Aber 90% hängen unten drunter. Die ganze Organisation, die ganze Arbeit. Und das sieht man meistens leider nicht. Ja. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten drei Jahre. Es werden sicherlich herausfordernde Jahre. Aber ich habe auch viele Kollegen, viele Memberboards, die, denke ich, da tatkräftig unterstützen werden. Von daher bin ich auf ganz zuversichtlich.
Ja, danke, liebe Claudia. Das war ein schöner Abschluss. Dir noch alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Danke, Richie.